Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über das EU-Lieferkettengesetz, denn eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten hat am Freitag für das neue Gesetz gestimmt und das ohne die Stimme Deutschlands, das sich wegen der Ablehnung aus der FDP bei der Abstimmung enthalten hat. Außerdem feiern wir heute ein Jubiläum, denn das hier, das ist unsere 1000. Folge und wir haben ganz, ganz viele Glückwünsche von Ihnen erhalten, in die wir gleich zusammen reinhören werden. Wir haben Freitag, den 15. März und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, aller guten Dinge sind drei. Das dachten sich wahrscheinlich die Vertreter Belgiens, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Denn am Freitag haben die EU-Mitgliedstaaten über das europäische Lieferkettengesetz abgestimmt, nachdem die Abstimmung zuvor schon zweimal verschoben worden war. Erst im letzten Anlauf bekamen die Befürworter des Gesetzes jetzt eine Mehrheit zusammen und um die war im Vorfeld lange gerungen worden. Denn Deutschland als größtes Land der EU hatte angekündigt, sich enthalten zu wollen. Innerhalb der Bundesregierung war es nämlich vor allem die FDP, die das Gesetz verhindern wollte und damit sind die Liberalen nun gescheitert. Dank der Stimme Italiens kam die Mehrheit auch ohne das deutsche Votum zustande. Viele Unternehmen fürchten nun die daraus entstehende Bürokratie und entsprechend kritisch beurteilen Wirtschaftsverbände das Lieferkettengesetz. Was nun auf die Unternehmen zukommt und wer sich über den Ausgang freut, das besprechen wir gleich mit Olga Scheer, die für das Handelsblatt aus Brüssel berichtet. Doch bevor wir jetzt in die Sendung starten, wollen wir erstmal noch kurz unseren Hörern das Wort erteilen.
Hallo, ich bin Christian aus Hamburg. Ich höre euch jeden Abend mit einem AirPod im Ohr, wenn ich neben meinem 2-jährigen Sohn liege, um ihn zum Einschlafen zu bringen. Ich danke euch, dass ihr so eine tolle tägliche Börsenzusammenfassung kostenlos liefert und ich freue mich auf mindestens die nächsten 1000 Folgen, auch wenn ich bis dahin hoffe, dass mein Sohn allein einschläft. Aber dann höre ich euch einfach, wenn ich um die Alster jogge. Macht weiter so und viele Grüße aus Hamburg.
Mein Name ist Konstantin. Ich komme aus Limburg, Lviv, der Ukraine und ich höre Sie während meines Ausflugs. Egal, ob es Regen, ob es Schnee, das ist mir egal.
Mein Name ist Björn. Ich möchte mich vielmals bedanken bei euch für euren Podcast und ich höre das Handelsblatt morgens noch vor dem Frühstück und das oben auf der Brücke unseres Schiffes.
Ja, solche und viele weitere Sprachnachrichten haben uns bei Handelsblatt Today in den vergangenen Tagen die Arbeit versüßt, denn wir hatten unsere Hörer aufgefordert, uns zu unserem 1000. Sendungsjubiläum ein paar Grüße zu schicken. Und was mich ganz besonders gefreut hat, die Grüße, die kamen wirklich aus aller Welt. Wir haben eben eine Einsendung aus der Ukraine gehört, wir hatten aber auch welche aus Tokio, aus Kroatien. Und wenn wir uns hier unsere Statistiken zu unseren Hörerzahlen ansehen, dann haben wir jetzt in Zukunft auch ein paar Gesichter und Stimmen vor Augen, wenn wir uns fragen, wer uns eigentlich so hört. Dafür wirklich ganz lieben Dank. Wir werden uns später in der Sendung auch noch ein paar weitere Sprachnachrichten anhören. Ja, 1000 Folgen, das ist wirklich ein Wort und ich selbst bin ja erst vor einem Jahr dazu gestoßen, aber ich habe mir natürlich mal angesehen, was so die wichtigsten Stationen von Handelsblatt Today waren. Und wissen Sie zum Beispiel noch, welches Thema wir in der ersten Folge behandelt haben? Da hat Gründungsredakteurin Mary Abdelaziz Ditso mit Delivery Hero CEO Niklas Östberg gesprochen. Es ging um den damals bevorstehenden Aufstieg von Delivery Hero in den DAX. Und anders als der Kurs von Delivery Hero gingen unsere Hörerzahlen seitdem steil nach oben. Und am beliebtesten war bislang eine Folge vom 13. November 2020. Da ging es um den Sinn und Unsinn von Lebensversicherungen. Aber auch die Tesla-Files und ein Gespräch mit ChatGPT aus dem vergangenen Jahr finden sich in der Top-Liste. Man kann also sagen, wir haben auf jeden Fall sehr technologieinteressierte Hörer. Und wir haben Hörer, die viel unterwegs sind. Wir haben Einsendungen bekommen von Menschen, die uns Fotos vom Holzhacken geschickt haben, die uns auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit hören. Und ganz viele von ihnen haben uns berichtet, dass ihnen die Informationen aus unserem Podcast auch bei der Arbeit helfen, in der Kanzlei, in der Universität oder beim Gespräch mit Kunden. Und wie versprochen, haben wir aus den vielen Einsendungen auch 10 Teilnehmer ausgelost, die uns dann bald in Düsseldorf besuchen kommen können. Wir sind schon sehr gespannt auf das Gespräch und werden natürlich auch im Podcast nochmal drüber sprechen. Und damit jetzt erstmal genug der Selbstbeweihräucherung, denn schließen möchte ich mit einem großen Dankeschön an Sie, liebe Hörer. Denn ohne Sie und Ihr Interesse könnten wir diesen Podcast gar nicht machen. Insofern stoßen Sie am Wochenende auch gerne auf sich selbst an. Uns haben Sie mit Ihren Einsendungen auf jeden Fall für die nächsten 1000 Folgen motiviert. Ja, und motiviert sind wir natürlich auch für unseren täglichen Marktbericht. Und der kommt heute von Finanzredakteur Markus Hinterberger aus München. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich Kevin.
Ja, wenn ich mir den DAX so anschaue, dann sehe ich, dass er heute wieder über die Marke von 18.000 Punkten geschossen ist, dann aber kurz danach diese Gewinne wieder abgeben musste und jetzt wieder unter dieser Marke liegt. Was hat es denn mit dieser magischen Marke 18.000 Punkte auf sich?
Ja, das ist natürlich so eine psychologische Geschichte, dass man sagt, wenn der DAX jetzt über 18.000 Punkte ist, dann ist vielleicht auch was der Weg frei für noch höhere Höhen, die der DAX erklimmen kann. Aber heute muss man auch sagen, heute ist ein bisschen ein besonderer Tag. Wir haben heute den Hexensabbat. Das viermal im Jahr findet das statt. Und der Hexensabbat ist der große Verfallstag von Terminkontrakten. Und traditionell ist es an diesen Tagen so, dass es auch mal ein bisschen ruckeln kann. Wobei man sagen muss, wenn man sich mal den DAX-Chart auf Tagesbasis heute anschaut, richtig ruckeln ist es nicht. Also wir bewegen uns da immer noch in einem relativ engen Fenster von 17.900 paar zerquetschten Punkten bis hoch auf 18.010. Also es ist wirklich in einer relativ engen Range. Aber ich bin gespannt, was jetzt dann noch, welche Impulse aus den USA kommen für den späteren Handel im DAX. Aber das wird man auch dann jetzt in den kommenden Stunden noch erkennen können.
Was waren denn spannende Einzelwerte, die dir heute aufgefallen sind?
Heute war vor allen Dingen Vonovia ein spannender Einzelwert, also beziehungsweise für alle Leute, die Vonovia-Aktien besitzen, war es, glaube ich, eher erschreckend. Da ging es nämlich zwischenzeitlich um 8% nach unten. Hintergrund ist ja folgender, Vonovia musste Rekordverluste vermelden, und zwar 6,7 Milliarden Euro haben die miese gemacht. Hängt auch damit zusammen, dass momentan Immobilien nicht besonders hoch bewertet werden. Vonovia hat jetzt nicht einen Bestand, der aus lauter Top-Immobilien besteht, sondern da sind auch viele, viele alte Gebäude mit drin. Da hängt ja überall das Damoklesschwert noch drüber, muss man das Ganze energetisch sanieren. Und das ist natürlich was, was die Bewertung dieser Immobilien stark nach unten drückt. Und ein anderer spannender Wert war Zalando, da ging es ein bisschen hoch, um etwa so 2-3%. Da hängt es damit zusammen, Zalando will sich jetzt neu aufstellen, will auch andere Händler auf seiner Plattform zulassen. Und das wird von Aktionären als insgesamt gutiert. Aber da wird man auch sehen, ob das Vorschusslorbeeren sind oder ob das nachhaltig ist.
Dann lass uns doch zum Schluss vielleicht nochmal in die USA schauen. Da sind heute ein paar spannende Konjunkturindikatoren veröffentlicht worden. Was war da los?
Genau, also da ist der Empire State Index. Das ist ein ganz interessanter Index, wenn es darum geht, ein bisschen Prognosen zu machen, wie entwickelt sich die US-Wirtschaft und wie werden sich die Preise in den USA weiterentwickeln. Und da sieht alles danach aus, als würden die Preise in den USA weiter steigen, was wiederum dann die Notenbanker in den USA wieder auch hellhörig machen wird. Denn es gibt ja immer wieder diese Erwartung, dass die Federal Reserve, also die US-Notenbank, anfangen wird, irgendwann im Laufe des Jahres die Zinsen zu senken. Steigen die Preise aber weiter, ist das ja ein Zeichen dafür, dass auch die Inflation stärker bleiben kann oder stark bleiben kann oder vielleicht sogar steigen kann. Und das ist natürlich was, was die Notenbanker überhaupt nicht gern sehen. Und deswegen werden die vorerst die Füße wahrscheinlich stillhalten. Aber da auch, wenn wir schauen, wenn das sich so weiterentwickelt, was dann noch kommen wird.
Wann ist der Termin für die nächste Zinsentscheidung?
Nächste Zinsentscheidung soll kommende Woche stattfinden. Und da sitzen natürlich jetzt alle und warten, was da passieren wird. Und das ist natürlich, strahlt dann natürlich auch ab nach Europa, weil die Europäische Zentralbank orientiert sich auch ein Stück weit daran, was in den USA passiert.
Also auch ein Thema, was wir uns in nächste Woche bei Handelsblatt Today nochmal genauer anschauen werden. An der Stelle vielen Dank, Markus, nach München.
Gerne.
Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, eine Nachricht, die ebenfalls die Märkte bewegen dürfte, ist das EU-Lieferkettengesetz. Am Freitag stimmte eine Mehrheit der EU-Staaten für die neue Regelung, die Unternehmen dazu verpflichtet, bei ihren Lieferanten für die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsvorgaben zu sorgen. Wie es jetzt zu der Abstimmung kam und wie die Reaktionen ausfallen, das weiß Olga Scheer, die für das Handelsblatt aus Brüssel berichtet. Hallo Olga.
Hallo.
Ja, 2-mal wurde die Abstimmung über das Lieferkettengesetz anberaumt, doch erst beim 3. Mal wurde jetzt wirklich abgestimmt. Warum hat es so viele Versuche gebraucht?
Ja, es war eine ganz schöne Zitterpartie in Brüssel. Für Abstimmungen im Rat ist ja eine qualifizierte Mehrheit nötig. Das bedeutet, dass mindestens 15 der 27 EU-Staaten, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, mit einem Ja stimmen müssen. Und Deutschland ist ja ein großes Mitgliedsland und wollte die Richtlinie eben blockieren. Und das heißt, am Ende hing es dann an einigen kleineren und vor allem an Italien. Und die haben sich jetzt aber davon überzeugen lassen, doch mit Ja zu stimmen, und dann hat es eben noch für eine qualifizierte Mehrheit gereicht.
Wie hat denn die belgische Ratspräsidentschaft jetzt um die Zustimmung Italiens gebuhlt? Das war ja ein Wackelkandidat bei den letzten beiden Abstimmungen noch.
Genau, also den Italienern, denen ging es gar nicht so sehr um das Lieferkettengesetz, sondern um eine andere Verordnung, die EU-Verpackungsverordnung, über die wurde auch heute abgestimmt. Und die belgische Ratspräsidentschaft hat jetzt hier angesetzt und die Verordnung nochmal überarbeitet und einen Passus rausgestrichen, den die Italiener eben nicht haben wollten. Und dieser Passus besagt, dass die Kosten, die durch das Einsammeln von Müll durch Kommunen für den Steuerzahler entstehen, eben auch teilweise auf die Hersteller von Einwegverpackungen umgelegt werden könnten. Das wollte Italien nicht. Hier ist den Belgiern ihnen entgegengekommen, und im Gegenzug haben sie dann ausgemacht, dass die Italiener sowohl für die Verpackungsverordnung stimmen werden, also über den Überarbeiten versucht, und für das Lieferkettengesetz.
Also der übliche Brüsseler Basar. Dann lass uns doch mal kurz reinschauen in das Lieferkettengesetz. Wen betrifft es denn jetzt und welche Pflichten kommen da auf Unternehmen zu?
Genau, also vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal sagen, was so ein Lieferkettengesetz eigentlich soll. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen dazu, künftig gewisse Standards wie das Verbot von Kinderarbeit und Ausbeutung über die gesamte Lieferkette einzuhalten. Also nicht nur bei sich selbst im eigenen Unternehmen, sondern auch bei Geschäftspartnern und bei Lieferanten im Ausland. Und die neue EU-Richtlinie, die soll jetzt eben für Unternehmen ab einer Größe von 1.000 Mitarbeitern gelten. Und außerdem hat sie eine Umsatzschwelle, die liegt bei 450 Millionen Euro pro Jahr. Und dafür gibt es auch noch eine Übergangsfrist. Und diese Richtlinie basiert, anders als das deutsche Lieferkettengesetz, auf dem Prinzip der Haftung. Das bedeutet, dass Unternehmen in Zukunft für Verstöße eben auch bei ihren Lieferanten haftbar gemacht werden können, wenn es denn eine Klage gibt und dann einen Gerichtsprozess. Und in diesem Prozess über die gesamte Kausalkette hinweg dargelegt werden kann, dass das Unternehmen dafür auch in die Verantwortung gezogen werden kann.
Jetzt sind ja vor allen Dingen Wirtschaftsverbände gegen dieses Vorhaben Sturm gelaufen, vor allen Dingen aus Sorge neuer Bürokratie. Ist diese Sorge denn berechtigt?
Also ich kann es verstehen, dass die Wirtschaft sich erstmal Sorgen macht, wenn ein neues Gesetz auf sie zukommt. Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Was mich aber von Anfang an gewundert hat, ist, dass das hat ja auch die FDP gesagt und gewarnt vor einer zu hohen bürokratischen Belastung. Und ich habe ja jetzt eben schon erklärt, dass das EU-Gesetz vor allem ja auf einem anderen Prinzip basiert, nämlich dem der Haftung und nicht auf Berichtspflichten. Und die bürokratische Belastung kommt meines Erachtens eben vor allem vom deutschen Lieferkettengesetz, das eben auf diese Berichtspflichten setzt. Und es bedeutet, dass Unternehmen sehr viele Formulare ausfüllen müssen, von denen wir gar nicht genau wissen, was das denn am Ende bringt. Und ich glaube, in der Debatte wurde dann einiges miteinander vermengt. Die Wirtschaftsverbände haben aber auch von vornherein gesagt, dass sie in der EU-Richtlinie ein unkalkulierbares Risiko sehen, vor allem für kleinere Unternehmen und den Mittelstand. Und hier wurde ja jetzt auch der Anwendungsbereich nochmal deutlich nach oben geschraubt. Also das, die EU-Richtlinie wird jetzt am Ende für weniger Unternehmen gelten als das bisherige Lieferkettengesetz in Deutschland. Von daher muss man jetzt mal abwarten, glaube ich, wie sich das genau auswirken wird.
Muss man denn da jetzt eine Anpassung vornehmen am deutschen Lieferkettengesetz oder können die theoretisch auch parallel nebeneinander bestehen?
Genau, also meines Erachtens nach würde es nur Sinn machen, wenn man das deutsche Lieferkettengesetz jetzt an die EU-Richtlinie anpasst. Das dauert natürlich, ob das die jetzige Bundesregierung noch machen wird, kann ich nicht sagen. In Deutschland gibt es ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit den Berichtspflichten, die könnte man jetzt eigentlich auch teilweise oder weitestgehend abschaffen. Und das ist was, was die SPD, also in der Ampelregierung gab es ja eine Uneinigkeit zwischen FDP und SPD. Die SPD war eher dafür und das ist, was die SPD auch von vornherein wollte. Sie haben gesagt, es sei auch eine Chance, dieses deutsche, sehr unbeliebte Gesetz jetzt eben nochmal anzupassen.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Wirtschaft im Vorfeld sehr gegen dieses Gesetz sich positioniert hat. Wie sind denn jetzt nach der Abstimmung die Reaktionen ausgefallen?
Ja, die Reaktionen sind teilweise immer noch negativ. Also der BDA und der BDI haben nach wie vor gesagt, dass sie weiterhin diese Haftungsrisiken sind ja nach wie vor bestehen geblieben. Die FDP, zumindest in Brüssel, hat gesagt, dass schon einiges nachgebessert worden ist und dass das eben auch ihnen zu verdanken ist. Aber sie lehnen die Lieferkettenrichtlinie nach wie vor trotzdem ab.
Dann sind wir mal gespannt, was das noch für Folgen haben wird, wenn das Lieferkettengesetz dann tatsächlich in der Praxis ankommt. An der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Olga, nach Brüssel.
Gerne.
Ja, die heutige 1000. Jubiläumsfolge, die steht ganz im Zeichen unserer Hörer, denn wir haben nicht nur um Glückwünsche gebeten, sondern auch wieder um Fragen. Nämlich für unsere zweiwöchentlich stattfindende Fragerunde mit Börsenexperte Ulf Sommer. Auch dieses Mal haben wir wieder viele spannende Fragen eingesammelt und gestellt hat sie meine Kollegin Solveig Gode.
Hallo Ulf, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja Ulf, du weißt ja, heute ist unsere 1000. Folge. Ich bin ja noch ganz neu dabei, aber du bist ja schon seit Anfang eigentlich dabei. Wenn du dich jetzt mal so an die knapp 3,5 Jahre, die Today jetzt schon läuft, erinnerst, was war da so dein Lieblingsgespräch oder dein Lieblingsthema?
Oh, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es immer und immer wieder um Tesla ging. Ich weiß nicht, wie oft wir über den Autobauer gesprochen haben. Immer und immer wieder war ich negativ gestimmt, doch die Aktie stieg und stieg und sie stieg immer weiter. Und immer musste ich mir wieder anhören, ja, warum hast du denn vor 2 Monaten, warum hast du vor 6 Monaten gegen die Aktie und die steigt ja immer weiter. Tja, aber erst im Nachhinein, nachdem wir schon lange hier im Podcast nicht mehr über Tesla gesprochen haben, bin ich froh über meine damalige Skepsis. Denn ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut. Seit ihrem Hoch vor rund 2 Jahren hat die Aktie mehr als 60% verloren. Sie steht heute so da wie im Herbst 2020. Ja, und auch jetzt auf dem stark ermäßigten Kursniveau bin ich mindestens noch genauso skeptisch wie vor 2 Jahren. Ja, als die Aktie im Grunde doppelt so hoch wie jetzt notierte.
Du warst also ein bisschen quasi vor dem Markt.
Ich war im Grunde nur zu früh, genau.
Kann man vielleicht sagen, dass das, was früher Tesla war, quasi heute die Nvidia-Aktie ist?
Also ganz so negativ würde ich Nvidia nicht sehen, aber ich glaube auch, dass Nvidia, die sind ja jetzt seit Jahresbeginn schon wieder um gut 60%, glaube ich, ne? Oder? Mhm. 60% gestiegen. Ich habe auch schon zum Jahreswechsel gesagt, also da droht irgendwann der Absturz. Jetzt nach 60% erneutem Anstieg seit Jahresbeginn würde ich das natürlich immer noch sagen, dass da der Absturz droht. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Tesla. Tesla ist ein Autobauer. Und Autobauer gibt es ganz, ganz viele auf der Welt. Und viele gute Autobauer versuchen natürlich auch jetzt E-Autos zu bauen. Und bei Nvidia, ja, die haben sehr, sehr gute Halbleiter. Da versuchen das natürlich auch andere Halbleiterhersteller. Aber das wird nicht ganz so einfach werden, glaube ich. Insofern hat Nvidia da, glaube ich, einen sehr großen Vorsprung. Aber früher oder später wird auch diese Aktie stark heruntergekommen. Da bin ich mir sicher.
Ja, gerade haben die natürlich noch diesen Marktvorsprung und den Marktvorteil, wie du sagst. Die haben ja auch dafür gesorgt, dass die Börsen gerade überall auf der ganzen Welt auf, ja, in guter Stimmung sind und auch der DAX ist immer noch auf einem Allzeithoch. Was sagst du denn? Lohnt es sich denn da jetzt noch einzusteigen?
Also mit 18.000 Punkten, auf die der DAX ja jetzt gestiegen war in dieser Woche, ja, damit notiert der DAX gut 1.000 Punkte höher als noch vor einem Monat, 20% höher als Anfang November. Das ist erstmal sehr viel, das klingt nach einem sehr starken Anstieg, aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, gemessen an den Gewinnen der 40 DAX-Konzerne, ja, ist der DAX immer noch durchschnittlich bewertet. Also er ist nicht zu teuer. Also er ist im Grunde durchschnittlich bewertet, das heißt fair bewertet. Insofern ist erstmal alles gut. Kritisch sieht es aber mit Blick auf die sehr stark gestiegenen und sehr hoch bewerteten US-Börsen aus. Ja, und sinken die US-Börsen, dann wird sich auch der DAX nicht entziehen können. Dann nützt es dem DAX im Grunde nichts, dass er fair bewertet ist. Das war in der Vergangenheit immer so. Wenn die US-Börsen einknicken, dann wird auch der DAX einknicken. Und das wird auch früher oder später kommen. Aber wann, das lässt sich einfach nicht prognostizieren. Das kann morgen sein, das kann nächste Woche sein. Das kann aber auch noch im besten Fall ein, zwei Jahre so weitergehen, aufwärts.
Ja, müssen wir gucken, ob du dann wieder vor der Welle bist. Jetzt kommen wir zu einer Hörerfrage, die ist relativ speziell, würde ich sagen. Was muss man bei Investments in Nebenwerte wie US Small Caps beachten? Welche Unterschiede gibt es da vielleicht, wenn man die Nebenwerte in den USA mit denen in Europa vergleicht?
Also Nebenwerte laufen seit längerem schon schlechter als große Werte, nachdem sie allerdings zuvor sehr lange Zeit besser gelaufen waren. Also Nebenwerte waren lange Zeit sehr gut gelaufen, besser als große Werte. Jetzt ist es seit einigen Jahren umgekehrt. Gewissermaßen ist das nur ein Ausgleich, ausgleichende Gerechtigkeit. Das gilt übrigens für beide, für Europa und die USA. Insofern gibt es da meines Erachtens keine großen Unterschiede.
Kann man sagen, seit wann genau und warum die seitdem so schlecht laufen?
Ja, die Nebenwerte waren sehr, sehr lange Zeit sehr gut gelaufen. Dafür gibt es gute Gründe, weil die kleinere Unternehmen, die wachsen einfach schneller, die steigern schneller ihre Erträge, ihre Gewinne. Aber das geht natürlich nicht. Die Aktien waren einfach zu stark gestiegen. Und dann sind die Zinsen gestiegen und in Zeiten steigender Zinsen, also als das losging, als die Zinsen gestiegen sind, ja, dann drehte sich der Trend, dann drehte sich, kippte das, dann liefen die Nebenwerte schlechter, weil eben kleinere Unternehmen eher Schwierigkeiten haben, an Kredite heranzukommen und hohe Kreditkosten eben für kleinere Unternehmen oft ja schneller das ausbedeuten könnten oder zumindest die Finanzierung schwieriger machen. Und damit war der Trend gekippt.
Lohnt es sich dann also eher abzuwarten, bis diese Zinspolitik ein bisschen klarer ist?
Ich finde, die ist jetzt schon relativ klar. Also wir erwarten seit längerem sinkende Zinsen. Sie sind bislang nicht gesunken, aber klar ist, die Zinsen werden sinken. Ob das jetzt im Juni der Fall sein wird oder noch ein bisschen später, aber sie werden sinken. Im Laufe dieses Jahres wird das mit Sicherheit irgendwann anfangen, dass sie sinken. Das wird sich im nächsten Jahr fortsetzen. Insofern ist die Zinspolitik, finde ich, relativ klar eigentlich. Ja, und wenn die Zinsen erstmal wieder sinken, dann könnte das irgendwann sicherlich wieder eine erneute Wende geben, dass also Nebenwerte irgendwann wieder besser laufen werden als die großen Werte.
Okay, also darauf dann warten. Hier noch eine Frage von einem weiteren Hörer. Für die Freitagsserie hätte ich eine Frage zu Infineon. Was ist mit der Aktie los? Im Vergleich zu Nvidia oder anderen bewegt sie sich eher seitwärts. Ist der Chip nicht so gut wie zum Beispiel Nvidia oder TSMC?
Also Infineon, das ist ja ein deutscher Wert, die notieren im DAX. Ja, die sind nicht schlecht. Aber sie sind eben nicht auf KI, auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Und das sagt eigentlich schon alles. Deswegen laufen sie einfach nicht so gut wie Nvidia. Und Infineon, ja, die stellen wichtige Halbleiter her, vor allem für die Autoindustrie. Diese werden gebraucht. Jedes E-Auto hat rund doppelt so viele Halbleiter wie herkömmliche Benziner- und Dieselmodelle. Also insofern ist auch Infineon da in einem sehr interessanten Geschäftsfeld unterwegs. Langfristig ist das ein guter Trend. Allerdings gibt es immer wieder Zeiten, in denen Halbleiterpreise sinken, weil eben mehr produziert als nachgefragt wird. Und in solchen Zeiten sind wir aktuell.
Ja.
Und deshalb läuft die Infineon-Aktie nicht so gut. Ja, das ist ein ganz normaler Zyklus. Und jetzt darf man nicht den Fehler machen, so lange zu warten, bis plötzlich wieder mehr Halbleiter nachgefragt werden, weil eine Aktie, die steigt erfahrungsgemäß immer schon vorher wieder. Also man muss da im Grunde immer schon so vorausdenken, weil an den Börsen, ja, da wird nie die Gegenwart gehandelt, sondern immer nur die Zukunft. Und deswegen macht es das eben nicht so einfach, wann die Infineon-Aktie wieder kräftig anspringen wird.
Was wären das denn da für Indikatoren, wo du drauf gucken würdest, um sowas zu prognostizieren?
Also ein guter Indikator war in der Vergangenheit immer, wenn wir mitten am Tiefpunkt einer Rezession sind, dann ist es fast schon an der Zeit, auf den Aufschwung zu spekulieren. Einfach aus der Erwartung raus, nach einer Rezession kommt immer der Aufschwung. So, jetzt sind wir in Deutschland in einer Rezession, aber Infineon ist wie fast alle DAX-Konzerne nicht so sehr vom deutschen Markt abhängig, sondern vom Weltmarkt. Und in der Welt, vor allem in den USA, sind wir nicht in einer Rezession. Aber wenn wir da in eine Rezession kämen, ja, ich glaube, dann wäre es an der Zeit, im Grunde auf den Aufschwung und auch auf Infineon zu spekulieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
So, jetzt noch eine sehr spezielle Frage aus der Community. Da interessiert sich jemand für die Aktien des BMW-Konzerns. Die Frage lautet: Jetzt habe ich bei meinem Broker die Wahl zwischen Stammaktien, Vorzugsaktien und ADR, also American Depositary Receipts. Das sind auf US-Dollar lautende Hinterlegungsscheine. Was ist da der Unterschied? Erklär uns das bitte mal. Und worauf sollte ich als Privatanleger achten?
Also, um es erstmal in Kurzform zu machen. Im DAX notieren die BMW Stammaktien. Insofern würde ich diese auf jeden Fall präferieren, wenn ich BMW kaufen würde und ich die Auswahl habe zwischen Stämmen, Vorzügen und ADRs. Stämme sind echte Anteilsscheine. Das heißt, mit Stammaktien habe ich tatsächlich einen winzigen Anteil an dem Gesamtkonzern. Vorzugsaktien, das ist ja das Zweite, wonach du fragtest, das sind Aktien, die berechtigen nur zur Dividende, aber nicht zur Einflussnahme am Konzern. Also wo es das zum Beispiel gibt, ist bei VW, das ist der Klassiker. Bei VW kann ich nie wirklich Einfluss auf den Konzern gewinnen, weil da die Mehrheit der Stammaktien nicht an der Börse gestreut ist. Bei BMW ist aber, wie gesagt, sind die Stammaktien im DAX. Es gibt da zwar auch Vorzugsaktien, aber ich würde die meiden, weil ich damit ja gar keinen wirklichen Einfluss bekomme auf den Konzern. Und ADRs, ja, die gibt es eben in den USA. Das sind Verbriefungen an Aktien und damit auch keine echten Aktien. Die berechtigen dich nur daran, an Aktien zu haben. Insofern würde ich, wenn ich die Wahl hätte, einfach die Stämme vorziehen und bei BMW eben auch.
Gibt es bei diesen ADRs, gibt es da irgendwelche Risiken, worauf man vielleicht als Privatanleger noch achten müsste?
Also, wenn ich jetzt in den USA ADRs auf deutsche Aktien kaufe, sehe ich da keine Risiken, ehrlich gesagt. Wenn ich allerdings an den russischen Markt denke, da gibt es auch viele ADRs, die würde ich nicht kaufen, weil ob ich dann wirklich im Falle eines Falles an die Aktien herankomme, nein, würde ich von abraten.
Ja, gerade in der aktuellen Situation. Ja. Letzte Frage, würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit. Wie wirken sich sinkende Zinsen auf kurzlaufende Staatsanleihen in Europa und den USA aus?
Ja, also sinken die Zinsen, dann steigen im Gegenzug die Kurse. Das heißt, die Anleihen werden im Depot mehr wert, denn die Anleihekurse steigen. Zu beachten ist jedoch, die Anleihekurse haben bereits einiges von den erwarteten Leitzinssenkungen der Notenbanken vorweggenommen. Also wir spekulieren ja schon seit Monaten darauf, dass die Notenbanken die Zinsen irgendwann sinken werden. Das haben natürlich die Anleihekurse zum Teil schon vorweggenommen. Insofern kommen die Leitzinssenkungen jetzt irgendwann, womit wir ja so ab Juni ungefähr rechnen. Dann führt das nicht automatisch zu weiteren Kurssteigerungen bei diesen Anleihen, eben weil die Kurse bereits einiges vorweggenommen haben. Das ist eben, wie immer an der Börse, ist das nie ganz so einfach. Aber tendenziell, ja, wenn die Zinsen stark sinken, dann werden die Kurse weiter steigen.
Verstehe. Vielen Dank für deine Zeit heute und deine Erläuterung. Und Ulf, ich hoffe, dass wir jetzt noch mindestens 1000 weitere Folgen mit dir vor uns haben. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer hoffen das auch. Die sind ja große Fans von dir. Schickt uns gerne weiter die Fragen. Die wird Ulf alle 2 Wochen freitags bei uns im Podcast beantworten. Vielen Dank.
Ja, bitte, gerne.
Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Den Aufruf nach Feedback, den erspare ich mir und Ihnen heute aus naheliegenden Gründen. Aber wenn Sie uns erreichen möchten, dann finden Sie die Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann, der die Sendung heute produziert hat und der auch schon seit Anfang an als Producer bei Handelsblatt Today dabei ist. Christian, möchtest du noch irgendwas zum Jubiläum sagen?
Ja, auch von mir. Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer für die Treue in den vergangenen 1000 Folgen und auf die nächsten.
Dann verabschiede ich mich und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie uns auch für die nächsten 1000 Folgen gewogen.
Hallo, liebes Handelsblatt-Team. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euren Podcast wirklich super gut finde. Und ich höre euch tatsächlich immer auf dem Weg zum Training und dann noch die ersten Minuten beim Training, bevor ich dann switchen muss zu einer Musik, die mich ein bisschen mehr in Motivation versetzt. Aber super guter Podcast und ich freue mich auf jede neue Folge.
Hi, ich bin Johann. Ich komme aus der Nähe von Montabaur im Westerwald. Ich höre jeden Morgen im Auto auf dem Weg zur Arbeit das Handelsblatt Morning Briefing und danach den Handelsblatt Today Podcast, um mich für den Arbeitstag auf dem Laufenden zu halten.
Hallo, Martin hier. Ich gratuliere zum 1000. Podcast. Ihr macht das alles ziemlich gut. Deshalb bin ich treuer Hörer. In der Spotify-Hitliste seid ihr übrigens seit 2 Jahren Nummer 1. Ich wünsche euch alles Gute, macht weiter so. Bis bald. Ciao.
Guten Morgen, liebes Handelsblatt-Team. Yannick hier aus Frankfurt. Ich höre euch immer morgens, meistens im Fitnessstudio. Da setze ich mich vor der Arbeit aufs Ergometer und mache euren Today-Podcast rein. Und ich bin sehr froh, dass ich mit euch aktuell und informiert über wirtschaftliche und aktuelle Themen in den Tag starten kann. Ich bin seit circa einem halben Jahr dabei und verpasse kaum mal eine Folge. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Macht weiter so und alles Gute zum Jubiläum. Liebe Grüße.
Hallo, ich bin Marcel und habe gerade die Podcast-Folge gehört, wo das Gewinnspiel für die 1000. Podcast-Folge angekündigt wurde und ich möchte sehr gerne daran teilnehmen und beantworte daher die Frage, wo ich den Podcast von euch am liebsten höre. Das ist im Auto und zwar auf den Fahrten zu, Achtung, ein lustiger Zufall, zu Sparkassen, die ja in der Folge, wo das Gewinnspiel angeteasert wurde, thematisiert wurden bezüglich der Zinsthematik. Und diese Fahrten nutze ich immer aktiv, um mich mit dem Handelsblatt Today Podcast up to date zu halten. Ich hoffe, das klappt mit dem Gewinnspiel, da ich mich sowohl über eine Tasse freuen würde, als auch über eine Hospitation oder einen Einblick in die Redaktion von eurem Team. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.
Hallo, liebes Handelsblatt-Team. Ich höre den Podcast beim Holzhacken hier in Lüneburg. Und ich würde gerne mal eure Redaktion besuchen und würde mich sehr über den Gewinn freuen. Liebe Grüße, Andrea Robinson aus Lüneburg.
Liebes Handelsblatt-Team, als Student höre ich den Today-Podcast jeden Morgen auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Universität. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die tiefgründige und objektive Recherche. Ich freue mich schon auf die nächsten 1000 Folgen.
Hallo, liebes Team von Handelsblatt Today. Mein Name ist Alexander und ich nehme Bezug auf die Folge vom 12.03. und wollte einmal zu der 1000. Folge natürlich gratulieren und einmal mitteilen, wann, wie und wo ich euch sie immer höre. Und zwar ist das in der Regel immer nach Feierabend auf dem Weg nach Hause auf meinem Fahrrad, aus dem Weg aus der Kanzlei, um dann nochmal nach dem nachgetanen Arbeit nochmal etwas für den Kopf und für die finanzielle Weiterentwicklung zu tun, finde ich es immer sehr angenehm, mit dem Podcast im Ohr mich auf den Heimweg zu machen. Und ja, deswegen ist das Handelsblatt-Team immer ein stetiger Begleiter für meinen Feierabend. Und ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.